Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, oder? Ein Satz, der irgendwie wahr ist und zugleich irgendwie auch vor allem von meinen Hörerinnen und Hörern vermutlich sauer aufstoßen könnte. Und dennoch, ich wollte mal wieder eine männliche Perspektive hören. Und dafür habe ich mit Felix Ilse von Fansi gesprochen. Fansi mag der einen oder dem anderen bereits ein Begriff sein. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine Art Spielsofa, bestehend aus ein paar stoffbezogenen Schaumstoffelementen, die im Kinderzimmer als Sofa oder aber auch als Bausteine und damit Spielelemente dienlich sein können. Die Kids können daraus beliebige Figuren, Höhlen, Tunnel oder Parcours bauen. Die Eltern hingegen können es sich zum Vorlesen oder zum Mitspielen auf dem Boden bequem machen. Eine Win-Win-Situation sozusagen. Entstanden aus dem Need, den Felix und Co-Gründer Michael vor allem in der Corona-bedingten Alle-Spielen-zu-Hause-Situation von hohem Wert einschätzen. Felix selbst ist nämlich schon dreifacher Vater und Fansi seine zweite Gründung mit Michael. Nachdem die beiden nach dem Studium T-Tox gründeten und erfolgreich verkauften, wollte ich wissen, ob sich das Gründen mit Familienanhang und einhergehender Verantwortung für eine fünfköpfige Familie diesmal irgendwie anders anfühlte. Außerdem natürlich, wie er und seine Frau Vereinbarkeit leben und das zu realisieren ist, wenn man nicht mal mit jeweils 2 Jahresabständen 3 Kinder bekommt. Ist die berufliche Karriere auch im Leben von seiner Frau ein Thema? Wie organisch sich die Arbeitsaufteilung in seiner mittlerweile 5-köpfigen Familie ergeben hat, warum das wohl auch nur mit der passenden Partnerin zu realisieren ist und wie unterschiedlich die Umstände der beiden Gründungsgeschichten von Felix sind, ob seine Frau immer gleich begeistert war oder eher skeptisch, das hört ihr in dieser Folge von The Mumpany mit Felix Ilse. Viel Spaß!
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Werbung. Und unser heutiger Supporter ist Disney Plus. Und damit geht ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung, denn ich glaube, von allen Filmerinnerungen meines gesamten Lebens gehen sicher die ersten, ich weiß nicht, 100 auf Disney zurück. Ob Mickey Mouse oder alles drumherum oder dann später Ariel, Aladdin, Die Schöne und das Biest, Pocahontas, Mulan oder. Man wollte doch einfach immer Ariel selbst oder Jasmin oder Belle sein. Die Liste ist endlos und reicht locker bis in die Echtzeit. Und auch wenn ich mich leider Gottes erwachsen nennen würde, ist man nie zu erwachsen für Disney. Wir gucken heute noch jeden Disney-Film, der neu erscheint und haben das auch vor den Kindern schon gemacht. Ich glaube, der eindringlichste Ohrwurm der letzten Jahre war sicher Let it go, let it go, la 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 la. Naja, oder so ähnlich. Und da hatte ich zumindest noch keine Kinder. Jetzt sind meine Kikis ja noch relativ klein mit 3 und 1, aber so langsam kommen wir in das Kinder-Entertainment-Programm und wir nähern uns aktuell über die Hörspiele. Denn Hörspiele werden hier im Hause Pink ein immer größeres Thema und ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich mich das macht. Den Song Let It Go hat meine Tochter tatsächlich, no joke, aus der Kita mitgebracht, ohne zu wissen, wozu er gehört. Das konnten wir jetzt zum Beispiel über die Hörspiele zusammensetzen und auch den Text etwas verbessern, denn zugegebenermaßen, ich brauchte ein bisschen, bis ich ihr Let It Go erkannt habe. Aber ihr könnt euch vorstellen und kennt es vielleicht selber, da sind ja Anna und Elsa gefühlt seit Jahren einfach die Stars. Und wenn man sich den Verlauf der Disney-Prinzessin so ansieht, erkennt man auch, dass sich die Storys modernisieren. Die Disney-Prinzessinnen sind oft moderne, starke Frauen mit Mut und Herz, die für ihre Freundschaft und ihre Liebe einstehen. Also ich liebe die Welt von Disney einfach und ich freue mich tierisch, sie mit meinen Kindern auch nach und nach erleben zu können. Ich finde es irre, wie lange sie einfach schon besteht und mich selbst in meiner Kindheit begleitet und geprägt hat und das jetzt meinen eigenen Kindern zeigen zu können. Und wenn ihr euren Kikis diese Welt auch unbedingt näher bringen möchtet, dann kann ich euch nur Disney Plus ans Herz legen. Und zwar für groß und für klein. Die komplette Filmesammlung findet ihr auf www.disneyplus.com. Es gibt außerdem die Hörspiele der Disney-Prinzessinnen mit Originalstimmen aus den Filmen auf allen Streaming-Services. Eine Übersicht findet ihr auf Kiddings zum Beispiel. Ich schreibe euch das alles nochmal genau in die Shownotes, damit ihr alles nachlesen könnt. Also, die Geschichte der Disney-Prinzessin jetzt auf Disney Plus streamen oder als Hörspiel. Viel Spaß!
Die Balance zwischen Baby und Business.
Ich habe hier ein Buch mitgebracht von Franzi Kühne, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob du Franzi Kühne kennst.
Ja, von TLGG, ne?
Genau, richtig. Ja. Beziehungsweise sie hat einen Exit gemacht.
Ja.
Und ist jetzt Vorstand von Edding. Unter anderem. Und sie hat sehr viele Interviews geführt in ihrer Karriere, in denen sie Sachen gefragt wurde, wo sie dachte, das werden Männer nicht gefragt. Und jetzt sitzt mir endlich mal wieder ein Mann gegenüber. Felix, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du bist der dritte Mann in meinem Podcast. Und die anderen beiden hatten auch schon sehr individuelle Geschichten. Bei dir ist wieder was ganz anders, was ich super spannend finde. Denn du bist mehrfacher Gründer. Mhm. Kann man so sagen, ne?
Ja.
Und die erste Gründung hast du wirklich ganz vogelfrei gemacht, ohne
Nachstudium. Genau, ja.
Erzähl mal, wie die Situation war, warum du und wie du das erste Mal gegründet hast.
Ja, das ist inzwischen auch schon über 10 Jahre her und war für mich eigentlich so die logische Schlussfolgerung aus eigentlich schon einem unternehmerischen, ich sag mal so einem Grundrauschen, was immer da war, schon als Kind ganz früh, hatte ich einfach Lust, immer auf Unternehmungen irgendwas zu verkaufen oder zu vermarkten. Ja. Da war einfach schon was angelegt, was dann, glaube ich, nach dem Studium erstmalig richtig in die Praxis umgesetzt werden konnte. Und so war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das dann mal dazu kommt. Genau, nach meinem Bachelor, dann 2012 war das, habe ich genau dann in Berlin das erste Unternehmen gegründet. Das war damals im Teebereich, hieß Detox. Es waren damals so ein Trend, genau, ja. Detox-Tees und irgendwie gesunde Ernährung. Und das war so etwas, was man ganz schnell aus der WG-Küche quasi starten konnte. Und so ist das dazu gekommen, genau. Aber wie du sagst, ohne Anhang, damals noch ganz jung, was war ich da, 24, 25.
Ja.
Man hatte ja sozusagen auch nichts zu verlieren, außer Zeit, die man investiert hat. Und ja. Die hatte man so damals noch zu Genüge. Und genau, ja.
Bist du dafür nach Berlin gegangen oder hast du schon in Berlin gewohnt?
Nee, ich komme ursprünglich aus Göttingen, bin dann zum Studium irgendwann an Bodensee und dann zurück, oder das heißt zurück, wollte immer nach Berlin, war zwischendurch mal zu einem Praktikum in einem Startup 2009 in Berlin und hatte so für mich gesehen, dass das irgendwie so die Umgebung ist, in der ich gerne dann auch wieder wäre und bin dann nach dem Studium dahin gezogen und habe dann mit einem alten Schulfreund auch aus Göttingen, mit dem ich jetzt das heutige Unternehmen und auch das damalige gemacht habe mich dann da wieder eingefunden. Er hatte in Köln studiert und wir hatten uns immer sozusagen vorgenommen, wenn wir fertig sind, dann gehen wir nach Berlin, setzen uns da zusammen, suchen uns eine Wohnung und gucken einfach mal, wo das hinführt und hat eine lange Liste an Ideen bis dahin schon angefüttert und so war Berlin irgendwie so ein bisschen so ein Ort, wo wir sagten, da müssen wir jetzt sein in der Zeit und da passieren irgendwie Dinge und so war es ja auch. Und
das ist auch komplett meine Empfindung gewesen. Ja. Also ich glaube, wir müssen so ungefähr ein Pi mal Daumen Alter sein. Also ich habe auch zu dem Zeitpunkt mein Studium beendet und es war damals so, dass der Begriff Startup, den verband man sofort mit Berlin.
Ja.
Also man musste eigentlich da sein, um ein Startup zu gründen, weil da saßen alle. Und auch viele, die ja heute sehr, sehr erfolgreich sind. Von daher, jetzt hast du gerade gesagt, du hast mit einem alten Kollegen, Schulfreund, Studienfreund zusammen gegründet. Es gibt ja so zwei verschiedene Motivationen heraus zu gründen. Entweder man sieht ein Need, Problem gebannt und man löst diesen Need auf oder man will gründen. Es geht ums Gründen selbst. Wie war es bei euch?
Ja, ist eine gute Frage. Also, glaube ich, ist es immer irgendwie vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Bei uns war es aber schon auch, wir wollten unbedingt was starten, irgendwas machen und sind sehr produktgetrieben, Design verliebt, haben irgendwie schon immer, wir hatten wie gesagt schon in der 7. Klasse, wo wir uns kennenlernten, die ersten Unternehmungen und auch Produkte an unsere Mitschüler verkauft oder hatten einen Pizzalieferdienst für die Schule, wo wir auf Fahrrädern Pizzen ausgeliefert haben und sowas. Also wir waren da schon immer sehr so hinterher und insofern war das für uns klar, wir wollen jetzt mal was Richtiges machen, was Professionelles starten. Problemlösung, dieser klassische Inhalt eines jeden Pitch-Decks sozusagen, den gab es bei uns vielleicht ganz so konkret nicht, aber es gab den Trend, gesunde Ernährung, also wirklich ein Megatrend und Tee als ein Produkt, was einfach unter seinem Potenzial quasi vermarktet wurde, wie wir fanden. Also gar kein Lifestyle-Touch zu dem Zeitpunkt. Das hat sich ja dann extrem geändert, wirklich. Also ich weiß nicht, ob wir da was zu beigetragen haben, vielleicht ein bisschen, aber so wie heute Tee wahrgenommen wird und so wie es vor 10, 15 Jahren noch war, als eher was sehr Altbackenes und was man vielleicht sowieso eigentlich nur trinkt, wenn man krank ist, das fanden wir irgendwie spannend, das anzupacken und mit eben frischem Design, mit einer jungen Ansprache oder Ansprache einer jungen Zielgruppe quasi, das nochmal neu aufzugleisen. Und so kam beides so ein bisschen zusammen. Wir wollten was machen, aber Tee bot sich auch an, beziehungsweise auch viele andere Dinge hätten sich angeboten. Aber das war was wir als quasi BWLer mit nur so einem kleinen Baukasten an oberflächlichem Wissen aus dem Studium, was können wir jetzt so schnell machen und ein bisschen Kräuter zusammen mischen und das in eine schöne Dose packen und Designs erstellen, das konnten wir halt sozusagen. Ja. Das konnten wir aus der Wohnung heraus erstmal lostreten und wollten das auch eigentlich erstmal nur so testen und dass das dann letzten Endes mündete in eine 6 Jahre lange erste Unternehmung, das hätten wir gar nicht so gedacht, aber war natürlich dann schön.
Und wie schnell ist das gewachsen? Also ihr wart am Anfang zu zweit und dann brauchtet ihr wahrscheinlich auch schnell irgendwie helfende Hände, die packen und die designen und die, keine Ahnung, verschicken?
Genau, wir haben das wirklich alles anfangs haben wir alles natürlich selbst gemacht. Also wir haben tagsüber unser Online-Marketing, unsere Seite da hochgezogen und so weiter und haben dann abends irgendwann die Laptops zugeklappt und sind in die Küche gegangen, haben uns so Hauben und alles, was so lebensmittelrechtlich nötig ist, übergezogen und haben dann diese Säcke an Tee, die wir dann auch in der Wohnung alle stehen hatten, verpackt und oder in die kleinen Dosen geschüttet und so weiter, abgewogen und die Pakete dann gepackt. Ja. Das ging natürlich dann irgendwann nicht mehr, weil das ging dann spät in die Nacht hinein irgendwann, als dann die Bestellungen sich wirklich auch häuften und dann genau kamen die ersten Leute dazu. Wir hatten dann, ich weiß nicht, im ersten Jahr, vielleicht waren wir so zu 5, 6 und dann irgendwann 10, 15, ich glaube, zu krass. Spitzenzeiten waren wir sogar 30 Leute mal. Aber das war auch etwas sportlich gewachsen. Ja. Damals war auch noch so die Zeit, du musstest irgendwie schnell wachsen, hieß auch schnell viele Leute einstellen. Ja. Ne? Und irgendwie, das sind alles so ein paar Parameter oder so, die falschen KPIs teilweise, die wir da verfolgt haben. Aber das macht man natürlich auch in so einer Erstgründung gerne mal irgendwie falsch. Insofern waren wir teilweise mitarbeiterseitig größer, als wir es eigentlich als Unternehmen waren, vom Umsatz und so weiter.
Und wenn du jetzt an das Wort Vereinbarkeit denkst, war dir das damals ein Begriff? Weil, also ich habe das ehrlich gesagt erst vor ein paar Jahren kennengelernt. In dem Alter, ja. Das gab es für mich nicht. Also ich finde, Vereinbarkeit ist etwas, was es eigentlich immer gibt irgendwie. Es ist immer die Frage, was man vereint.
Genau, ja.
Aber man hat so nach dem Studium, da ist das überhaupt gar kein Problem, nee. Oder?
Also Vereinbarkeit im Kontext jetzt von Familie und Kindern natürlich sowieso gar nicht. Das war ganz weit weg. Und da auch sonst Vereinbarkeit quasi Beruf und Freizeit wäre ja, ja noch so ein Thema, Work-Life quasi auch gar nicht, weil das einfach zu dem Zeitpunkt war das ja das, was wir, das war ja sozusagen eine Berufung, wenn du so willst, und genau das, was ich sowieso mit meinem Tag anfangen ja. wollte. Es war ja keine Arbeit in dem ja. Sinne. Und das ist ja auch so ein großes Glück, sag ich mal, im Unternehmertum, dass du irgendwie eigentlich im besten Falle das machen kannst, was du auch wirklich sowieso machen willst, und dann ist es auch nie so richtig Arbeit, sondern so ein bisschen, romantisch gesagt, bezahlte Selbstverwirklichung ja. so ein bisschen. Und das war damals auch das Gefühl, dass wir da nichts irgendwie quasi sacrificen müssen für ja. die Zeit, die wir da in das Unternehmen stecken. Und
bezogen auf Freunde, Party, Sport oder Hobbys?
Ja, das muss man so ein bisschen, in der Zeit in Berlin war das alles ein großer Mischmasch. Mhm. Ne? Also man hat immer noch sehr, sehr viel gefeiert. Es gibt immer eine lustige Anekdote, dass wir dann irgendwann mal in unsere ersten Investoren auf einer Party reingelaufen sind, die dann irgendwann sagten so, Jungs, ich sehe euch auf jeder Party, ihr feiert zu viel, ihr müsstet irgendwie mehr arbeiten. Das war schon auch irgendwie, ich weiß nicht, wir waren schon diszipliniert, würde ich sagen. Wir haben viel gearbeitet, definitiv, aber wir haben auch dazu versucht, trotzdem noch ein gutes Leben in dieser eben sehr aufregenden Zeit da in Berlin als Mitzwanziger, mit dem, was da auch an Freizeitangebot sozusagen ja. da war, das alles gut zu vermischen. Und insofern.
Also wenn man da in der Zeit so selbstbestimmt ist, ne, und eben keinen Anhang hat, in welcher ja. Form auch immer, ja. dann ist das auch alles so automatisch, finde ich. Also man macht ja. sich da gar nicht so viel Gedanken drüber. Also man spürt ja in sich rein, welche Kraft habe ich? Habe ich heute Kraft, auf eine Party noch zu gehen, ja. nachdem ich die Tonnen Tee verpackt habe oder ja. nicht? Und wenn nicht, dann fährt man halt in die Falle. Ja. Und wenn nicht, wenn doch, dann geht man halt los.
Ja, man muss seine Energie überhaupt nicht aufteilen mit irgendwo dann noch, ne? Also ich meine, klar, maximal noch eine Freundin oder sowas, die wir natürlich auch in den Zeiten irgendwie hatten mal. Aber das, man war schon sehr selbstbestimmt, das stimmt. Ja. Das ist eigentlich unglaublich heutzutage rückblickend, was das für eine Freiheit war, in Anführungsstrichen. Ja. Aber stimmt.
Dann hast du gerade von Investoren gesprochen. Das heißt, das Ganze wurde ja wirklich richtig groß. Kannst du ein bisschen erzählen, wie die Erfolgsgeschichte sozusagen dahinter aussah?
Ja, also richtig groß ist ja immer so ein bisschen relativ, aber es stimmt, es hat sich dann ganz gut entwickelt. Wir hatten klassisch anfangs so Business Angel aus dem Bereich E-Commerce und was es da so gab. Damals die ersten Erfolge, Zalando war ja dann irgendwie auf dem Weg und so der erste richtig große Erfolg. Daraus wurden ja auch viele Angels quasi rausgespült, die dann in der Lage waren, bis zurück ins Ökosystem zu investieren. Das waren so unsere ersten Investoren, aus dem Kreis viel, und dann sind wir damit auch erstmal ganz gut klargekommen, haben dann später, das war ja auch eine populäre Zeit mit ProSiebenSat.1, die dann sehr viel investierten und viel dieser Media for Equity Deals machten, später aber auch noch strategischere Investitionen gemacht hatten, und wir waren dann so eins deren ersten, die wollten so ein Food Vertical aufbauen und sich stärker in dem Bereich engagieren, und die sind dann bei uns relativ groß eingestiegen, knapp die Hälfte fast übernommen 2016. Wow. Und dann sind wir mit denen mit viel TV-Push in den Handel noch gegangen, also aus dem reinen E-Commerce-Bereich dann in den Handel noch, und so ging das dann noch ein paar Jährchen weiter.
Wie seid ihr an die herangekommen? Also gab es Kontakte oder war das einfach Step by Step?
Das ist eine gute Frage. Wie war das?
Weil ihr wart ja noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, auch nach wie vor. Also wenn du sagst, 2016,
Das war so nach 3 Jahren nach der Gründung, ja genau.
Haben die euch sofort ernst genommen sozusagen oder haben die immer so ein bisschen gesagt,
die haben es schon ernst genommen und die waren vor allem auch sehr auf Dealflow aus, also die wollten auch viele Deals machen, das heißt, das war schon so ein ganz ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, so dass die halt einfach auch in Berlin sehr umtriebig waren. Wir waren insofern für die ganz spannend, oder wir hatten die Gunst des damaligen Vorstandschefs, Thomas Ebeling, der hatte eben einfach Bock auf Produkte im Lebensmittelbereich, er kam selber aus der Pharmabranche früher und hat unser Produkt einfach gut verstanden sofort und meinte, da kann man viel draus machen. Und der hatte uns dann auch in Berlin besucht und so. Das war eine große Ehre quasi, dass der sich um so kleine Mini-Investments da überhaupt kümmerte. Insofern, wurden wir schon ernst genommen. Allein durch das Treffen sozusagen war dann klar, wir werden ernst genommen. Und das Investment-Vehikel quasi, was das letzten Endes dann für die realisierte, war dann auch von sehr vielen jungen Leuten durchmischt. Das heißt, es war dann auch sehr viel auf Augenhöhe. Und, und für uns war natürlich alles super spannend. Wir hatten noch nie mit einem Strategen vorher in der Form verhandelt und das war schon toll. Wir wollten das auch unbedingt machen. Rückblickend würde ich sogar fast sagen, war das gar nicht so unbedingt der beste Move, weil das Produkt passte gar nicht so gut in den Handel. Das war aber so die Strategie, ne, dass man über TV auch stärker in den Handel ging. Also ist ganz lustig, was man dann auch wieder daraus lernt. Aber zu dem Zeitpunkt absolut keine Regrets, weil es irgendwie einfach spannend war, mit diesem großen Unternehmen auch so eine Partnerschaft dann einzugehen und all das, was so damit zusammenhing und der Möglichkeiten, die wir dann auch dadurch hatten, durch das Kapital, was kam, aber auch durch die Reichweite von ProSiebenSat.1 als Netzwerk und so weiter. Das war schon super spannend. Das hätten wir sonst überhaupt einen TV-Spot machen zu können und solche Dinge. Ne? Das haben wir dann hier auch in Hamburg gemacht. Und das war schon sehr spannend als Learning für uns. Total.
Jetzt seid ihr ja nicht nur älter geworden und mit dem Unternehmen gewachsen, sondern auch erwachsener. Das heißt, da muss sich ja irgendwann mal die private Situation auch ein bisschen verändert oder verfestigt oder seriöser geworden sein. Wie war das so im Hintergrund? Wie
lief das? Ja, das stimmt. Genau, also in meinem Fall war es dann eben so, dass ich dann irgendwann meine heutige Frau kennenlernte und das war witzigerweise auch genau so parallel zu diesen ganzen ProSieben-Verhandlungen und sehr hektische Phase, aber so hat sie dann auch gleich einen ganz guten Einblick gekriegt, so wie was bei uns so aussieht. Das hatte sich dann, tatsächlich ging das bei uns sehr, sehr schnell, dass wir keine 2 Jahre nach Kennenlernen schon quasi schwanger waren gemeinsam sozusagen und auch schon auf die Hochzeit zusteuerten sozusagen. Also das ging wirklich fix. Und dann ist Ende 2017 auch schon meine Tochter geboren.
Ende 2017. Ja. Hat sich das für dich irgendwie dann bezogen auf das Gründersein oder das Unternehmertum ausgewirkt? Also hat sich dein Mindset verändert oder konntest du immer noch ziemlich frei aufspielen, weil das ja auch alles ganz gut lief so?
Ja, das ist, an sich hat mir das natürlich sehr geholfen, so flexibel zu sein, ne? Diese Zeiteinteilung auch haben zu können. Und ich weiß jetzt nicht, wie das gewesen wäre in so einem ganz klassischen 9-to-5-Job oder wie auch immer, wo ich dann sehr, so konnte ich mir eigentlich die Freizeiten auch oder die Freiheiten nehmen, mich da auch ein bisschen mit drauf zu konzentrieren, was da jetzt auf uns zukommt. Gleichzeitig waren wir natürlich super unwissend, ne? Wir waren auch in unserem Freundeskreis weit und breit die Ersten, die Kinder bekamen. Ja. Ich war 29 damals, das war so, das hat eigentlich keiner sich, das war noch weit weg für viele, ne? Und das ist teilweise immer noch so. Aber insofern war das, wir haben es alles auf uns zukommen lassen, so wie auch die Unternehmung selbst war es auch mit dem Elternwerden oder jetzt Familie gründen, das ist ja auch irgendwo eine kleine Gründung, haben wir das einfach so auf uns zukommen lassen und ich würde immer sagen, dass es eigentlich hilfreich war, dass ich so flexibel war von der Zeit her, dass ich, wir waren ja auch, meine Frau ist in Hamburg gebürtig und war hier und ich war in Berlin, das heißt, wir waren eh am Pendeln. Ja. Und dann war aber klar, okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, müssen wir uns für eine Stadt entscheiden oder zumindest, ich konnte natürlich meine Firma jetzt nicht in dem Sinne umziehen, sondern dass ich dann eben wirklich anfing, richtig regelmäßig zu pendeln oder auch länger natürlich in Hamburg zu sein und das habe ich dann sukzessive immer hochgefahren Richtung Geburt natürlich dann auch viel mehr Zeit in Hamburg.
Hat sie zu dem Zeitpunkt gearbeitet?
Ja, genau, sie war zu dem Zeitpunkt noch.
Und gab es so eine Art Roundtable, wo ihr euch einmal hingesetzt habt und Sachen besprochen habt oder auch das, wie du gerade schon sagtest, auf euch zukommen lassen und…
Nee, genau. Wir haben noch überhaupt nicht groß geplant oder so, sondern einfach geguckt, was jetzt passiert. Und es ist ja schon aufregend genug, überhaupt so eine Schwangerschaft zu begleiten und zu gucken, ob das funktioniert. Und man ist ja auch irgendwie da echt extrem, nicht ängstlich, aber so, wie sagt man, anxious vielleicht. Also, dass man sozusagen sich dann, dass alle diese Tests gut laufen und man will das ja irgendwie nur über die Bühne erstmal bringen und dann guckt man, was alles andere so noch kommt. Aber klar, wir haben so, also die einzigen Planungen, die wir gemacht haben, waren der Umzug und wie wir es jetzt machen, dass wir zusammenziehen hier nach Hamburg. Das wird der Lebensmittelpunkt und ich pendel dann eben 2-3 Tage die Woche nach Berlin und bin dann immer wieder dann und dann zurück. Das war natürlich wichtig.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein Beruf oder ein Job gewesen, den du auch teilweise von hier aus machen konntest, oder? Also klar, ja. Es gibt immer Entscheidungen, die man vor Ort treffen muss, aber konntest du auch von, also ich sag mal, klassisches Homeoffice einstellen?
Ja, doch, genau. Das ging zum Glück gut. Klar hatten wir auch zu dem Zeitpunkt noch einige Mitarbeiter, wo es dann schon auch nicht unwichtig war, dass man präsent irgendwie ist, aber das musste nicht jeden Tag sein. Und es war klar, dass ich irgendwie mindestens an 3 Tagen der Woche bin ich in Hamburg und gucke aber irgendwie, dass ich 1-2 mindestens noch in Berlin noch bin.
Hast du dir eine Auszeit genommen dann rund um die Geburt? Oder?
Rund um die Geburt schon. Ich kann dir heute gar nicht mehr so unbedingt sagen, wie lange genau, aber definitiv einige Wochen bis vielleicht auch ein bisschen über einen Monat. Das verschwimmt ja dann immer alles ein bisschen, diese Zeit. Aber ich war dann natürlich gar nicht in Berlin zu der Zeit. Bin dann, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal wieder nach Berlin gefahren bin, aber das war wahrscheinlich nach dem ersten Monat oder irgendwie so, dass ich mal wieder rüber bin. Aber das ist ja auch das Dankbare an dieser Entfernung. Ne? Diese beiden Städte sind einfach so angenehm nah aneinander und die Züge sind regelmäßig und auch verlässlich auf der Strecke, sodass dass das eigentlich ohne schlechten Gewissens auch ganz gut ging.
Und gemeinsam nach Berlin ziehen wäre nicht in Frage gekommen?
Ja, es war auch eine Diskussion. Ich hatte damals noch dafür plädiert immer wieder, weil ich irgendwie auch noch sehr an der Stadt hing. Aber wir hatten hier auch ein sehr schönes Setup und auch ihre Eltern um die Ecke, also es war immer so ein bisschen okay, wenn wir dann hier auch Familie noch haben, das ist schon auch hinten raus wahrscheinlich ein Vorteil. Das waren vielleicht so ein paar Ratschläge, die ab und zu mal kamen, überlegt euch das und so weiter. Und so hatte ich immer noch diesen Mix, der war mir wichtig und das war auch, das habe ich auch noch gute zwei Jahre noch so gelebt und musste mich auch noch nicht entscheiden für eine der beiden Städte und fand diesen Mix eigentlich total toll. Und dann aber war natürlich irgendwann mit dem zweiten Kind später und so weiter. Und die Firma war dann auch verkauft und dann hatten wir gesagt, okay, jetzt sind wir in Hamburg komplett.
Genau, das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Du hast jetzt beiläufig gesagt, die Firma wurde dann verkauft. Aus dem Mix wurde ja dann wahrscheinlich doch irgendwann so ein bisschen mehr das Thema Vereinbarkeit, auch wenn es dann vielleicht damals noch nicht den Namen hatte, aber so wie es heute hätte. Also Kind Nummer 1 2017 geboren und T-Tox verkauft, ich glaube, 2019.
Ja, genau.
War das ein klassischer Exit oder habt ihr euch komplett getrennt oder wie sah das aus?
Ja, das war so eine Art Merger mit einem Unternehmen in Hamburg und es passte also auch ganz gut, auch im Food-Bereich im Unternehmen und so konnten wir das über eine Phase von mehreren Monaten quasi integrieren und hatten dann noch so eine Phase, in der Michael und ich quasi mit im Management da waren und sind dann über Monate da so rausgefaced, wenn man das so sagen kann. Insofern war das alles insgesamt vielleicht eine Phase von, ich würde mal sagen, so 6 bis 8 Monaten Verkauf und Integration und dann aber auch rausgehen, genau.
Und auch gemeinsam, also Michael und du. Und war die Entscheidung dazu auch irgendwie familiengetrieben oder hatte das damit eigentlich nichts zu tun?
Nee, das war eigentlich tatsächlich, würde ich sagen, hauptsächlich unternehmerisch getrieben. Das passte dann auch einfach vom Timing gut. Michael und ich waren auch eher auf dem Weg zu sagen, das war jetzt das erste Kapitel sozusagen dieser ersten unternehmerischen Reise und das passte gut. Wir wussten irgendwie, dieses Baby ist jetzt gut aufgehoben hier bei seinem neuen Eigentümer und tatsächlich aber schon war es so, dass ja dann mein Sohn, mein zweites Kind im Sommer 2019 schon kam und das war dann genau in dieser Phase, wo wir rausgingen, noch in den Herbst ging das zwar hinein, aber da waren wir schon auch sehr flexibel und zeitlich nicht mehr so gebunden und das passte perfekt, ehrlich gesagt, also in diese Phase. Dieser ganze anstrengende Teil vorab, wo man irgendwie den Verhandlungen oder die Verträge und so weiter und so fort machte, versus dann hinten raus nur noch die Übergaben und so weiter, das war schon sehr angenehm, dass das so versetzt war, dass das mit der Geburt gut passte.
Das heißt, die beiden Kinder sind so, also ich glaube noch nicht mal 2 Jahre auseinander.
Nee, genau, die sind 22 Monate.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Sehr sportliches Timing. Und hat Michael währenddessen auch Familie gegründet oder war der
noch nicht? Nee, das kam jetzt erst.
Wie würdest du das beschreiben? Hast du dann da so andere Einblicke oder Aspekte mit reingebracht als Michael? Einfach dadurch, dass du jetzt natürlich nicht nur dich mit reinbringst, sondern auch irgendwie die Vereinbarkeit mit deiner Frau, mit deinem Kind, mit deinen Kindern, vielleicht ein anderes Verantwortungsbewusstsein der Familie gegenüber spürst?
Ja, also ich bin da dann auch erstmal musste da auch erstmal reinwachsen, ne, wie das jetzt alles so. Natürlich haben wir das Modell, was wir ja dann machen mussten, war das ganz Klassische. Ich machte weiter irgendwie sozusagen, ging weiter arbeiten und meine Frau war ja dadurch, dass sie dann auch schon so knapp danach wieder schwanger wurde, dann auch gab es gar nicht die Gelegenheit, überhaupt wieder auch in den Job zu gehen. Oder stand nicht zur Debatte und so hatte ich einfach dieses klassische Modell war erstmal so rein aufs Arbeiten auch fokussiert und hatte versucht, so gut es geht, vereinbar das mit dem hier vor Ort sein und auch in der Firma genug präsent zu sein. Und was die Verantwortung, ja, also nee, Michael war quasi mein Partner in Berlin, war da ja noch nicht so weit, hat mir aber natürlich extrem den Rücken freigehalten und da super unterstützt, dass ich natürlich hier und da mich dann wieder mehr Richtung Hamburg wieder orientierte und mehr von zu Hause aus sein wollte und hat sich da auch auf mich verlassen, dass das trotzdem alles irgendwie so läuft, was ich an Aufgaben und To-Dos so hatte. Und das hat viel geholfen. Natürlich hatte er noch nicht zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Weise das Verständnis haben können, ne? Hat es sozusagen einfach aufgebracht aus Vertrauen mir gegenüber. Ja. Aber das hilft heute. Jetzt ist er auch Vater, kommen wir vielleicht noch später zu. Und jetzt machen wir ja sowieso was mit Kindern und alles. Nochmal, der ganze Kontext ist ja, jetzt nochmal irgendwie familiärer. Aber damals war das schon so, dass ich da auch sehr auf ihn setzen konnte, was extrem geholfen hat.
Das ist mega, weil man kennt es ja auch jetzt ganz unabhängig von Unternehmen aus dem privaten Bekanntenkreis oder so, dass sich bei manchen einfach auch die Wege dann mal kurzzeitig ein bisschen entfernen, ja, wenn der eine schon ein Kind hat und der andere noch nicht oder die eine und die andere, weil einfach, gar nicht böse gemeint, einfach das Verständnis ein ganz anderes ist. Also
ja,
wie viele Sachen habe ich gedacht, mache ich so und so und dann sind sie so gekommen und man denkt so, deswegen ist das also, deswegen liegt hier überall amerikanischer Merchandise im Kinderzimmer rum oder so. Das sollte doch nie passieren. Ja. Das ist gut, dass ihr so ein Vertrauensverhältnis da hattet offensichtlich, dass man gesagt hat, okay, ich kann mich auf dich verlassen und du vertraust mir, dass ich das und das jetzt nicht machen kann, weil es einfach familiär ist und gerade nicht anders.
Absolut,
geht.
Das war wahnsinnig viel wert und es ist auch nach wie vor. Und es hat ein bisschen geholfen, dass wir schon Mitarbeiter hatten in unserer Firma, die auch Kinder hatten oder bekamen. Und auch Elternzeiten und diese ganzen Geschichten haben wir dadurch erst kennengelernt überhaupt, wie das alles funktioniert und dass wir da auch als Firma quasi jetzt keine Kosten oder so groß hatten. Ne?
Was man muss immer
so,
alles lernen. Ja,
was man so sonst befürchtet. Ja. Oh Gott, jetzt haben wir hier eine Schwangere und wie machen wir das? Und das war total toll zu verstehen, dass das alles überhaupt kein Thema ist. Ne? Und haben dann auch ganz immer gesagt, natürlich kommst du dann zurück und hier und da und so ganz flexibel sein wollend. Und hatten aber auch einen anderen Kollegen, der bei uns damals quasi Head of Finance war, auch eine wichtige Position und der war auch durch seine Kinder, der hatte das schon so ein bisschen so gelebt. Der war auch nicht mehr so viel präsent zu Hause, der lebte dann auch nicht mehr in Berlin, pendelte glaube ich aus Leipzig damals und der hat uns ein bisschen daran geführt, dass das alles geht und dass wir uns auch auf den verlassen konnten. Wir haben das Gleiche, was sozusagen Michael später mir gegenüber gemacht hat, hatten wir schon mal so ein bisschen zusammen unserem Kollegen entgegengebracht und schon mal gelernt, das klappt und wir müssen uns da keine Sorgen machen. Vielleicht hat das ein bisschen geholfen.
Ja. Jetzt habe ich selber zwei Kinder, die sind so 26 Monate auseinander und ich weiß, dass das ganz toll ist. Und dass das aber auch ganz herausfordernd sein kann, in verschiedenen kleinen Situationen über den Tag hinweg so. Hat das für euch, also wir werden gleich noch drauf kommen, es ist ja nicht bei zwei Kindern geblieben, sondern es gibt da noch ein drittes Kind. Es bedarf schon auch einer präsenten, in eurem Fall Mutter, weil du eben derjenige warst, der weiterhin gearbeitet hat.
Ja.
Habt ihr das irgendwie zwischenzeitlich mal besprochen, so ich brauche dich hier mehr, ich brauche dich da weniger, ich brauche hier Hilfe. Du kennst den Alltag vielleicht von ihr anders als sie deinen und so weiter. Also gab es dann mal so ein Roundtable?
Ja, klar, doch, natürlich. Und das führt ja auch, das sind auch Konflikte, die dann entstehen, natürlich, weil man, ich glaube, das Rollenverständnis des jeweils anderen, das muss man auch erst dann verstehen. Ne? Also, oder musste ich auch erst verstehen. Das war dann für mich auch häufig so, also das war natürlich auch immer noch ein anstrengender Job und so weiter und jetzt nicht. Trotz der zeitlichen Flexibilität und allem klingt das ja immer so ein bisschen Larifari, aber es ist ja am Ende dann schon auch viel Verantwortung und du hast irgendwie dann dein Unternehmen und deine Mitarbeiter und deine Zahlen zu liefern und so weiter. Und das fühlt sich erstmal auch relativ wichtig und groß an und dann denkst du, oder ist man schnell auch irgendwie, läuft man Gefahr zu denken, hier zu Hause und Kind ein bisschen, das ist doch irgendwie, das kriegst du doch wohl hin, nach dem Motto. Ne? Und das muss man schon auch lernen und da läuft man natürlich schnell auch in Fettnäpfchen, beziehungsweise das ist perfektes Konfliktpotenzial am Anfang, wenn man das alles noch nicht so richtig versteht, was das für eine Anstrengung zu Hause ist und was das für ein Fulltime-Job zu Hause ist und was für einen Beschuss man da den ganzen Tag steht.
Ja.
Ist halt eine andere Anstrengung sozusagen, körperlich auch vor allem. Und ja, genau. Insofern, da haben wir uns dann schon immer mal wieder klar zusammensetzen müssen aus den Streitigkeiten, die dann da auch einfach entstehen können durch. Ne? Und ich fand schon, oder die Präsenz war habe ich sehr darauf geachtet, dass wenn ich auch mal ein paar Tage länger weg sein musste oder ich hatte mal eine Messe irgendwo und musste dann mal irgendwie 5 Tage weg, dass ich das dann irgendwie wieder kompensiere, indem ich dann danach 2 Wochen zu Hause bleibe oder sowas. Mhm. Also ich habe schon immer sehr versucht, darauf zu achten, dass das nicht, dass ich nicht zu lange weg bin. Und das ist natürlich ein Jonglieren, was bis heute, glaube ich, auch nicht so leicht ist und auch immer wieder natürlich einerseits schlechtes Gewissen, wenn du dann irgendwie weg bist und du versuchst alles irgendwie zu vereinen. Das Vereinbarkeit, glaube ich, genau das richtige Wort. Das haut nicht immer hin, ne? Gerade wenn du dann 3 Kinder in so kurzem Abständen kriegst und trotzdem auch weiter dein Unternehmen hast oder dann auch wieder gründest und so weiter, das ist kein leichter Tanz.
Ja, also ich glaube, das ist auch immer irgendwie im Fluss. Und deswegen muss man sich auch ständig irgendwie da kommunikativ überprüfen und austauschen. Ja, anders funktioniert das nicht. Nee. Ich habe gerade gestern mit ein paar Freundinnen zusammengesessen, die so ein bisschen berichtet haben, wie sie es früher zu Hause erlebt haben und wie sie das, was sie damals erlebt haben, heute bewerten. Also der Vater kam von einem verantwortungsbewussten oder unternehmerischen Job nach Hause, wo er viel Verantwortung trug, so wollte ich sagen. Ja. Und dachte so gefühlt, auch die Mami war doch mit 3 Kindern zu Hause, hat den ganzen Tag nur Mikado gespielt, aber so sieht das halt auch nicht aus. Ja. Und gleichzeitig muss die Frau natürlich auch ein Verständnis dafür haben, dass das, was da abverlangt wird, im Job natürlich auch eine ganze Menge.
Und das kriegst du ja, das siehst du ja auch nicht so sehr. Also da habe ich vielleicht auch nicht genug Transparenz manchmal hergestellt, ist aber auch schwierig, ne, dass so diesen Alltag oder das, was du da auch in Entscheidungen triffst und was damit zusammenhängt, das zu vermitteln, ist auch gar nicht so leicht, finde ich. Man ist ja jetzt nicht, wie macht man das, ne? Dass man jetzt irgendwie so, du kannst nicht die Fülle, was so ein Unternehmen an Themen mitbringt, da so darlegen und das musste ich jetzt irgendwie machen und das hängt dann damit zusammen und das könnte, hier habe ich eine Sorge und da geht uns irgendwie vielleicht die Kohle alle oder was auch immer, ne? Es sind ja so viele Dinge, die da mit reinspielen. Da ist vielleicht dann dieser ganze Job und rund um Gründung und so vielleicht auch nicht immer das Beste. Manchmal frage ich mich auch, ich hatte zwischendurch auch eine Phase, ich habe ein Jahr zwischen den beiden Gründungen in einem Unternehmen, war ich jetzt erstmal angestellt und habe das mal so ein bisschen genossen. Das war auch, während dann das dritte Kind kam. Aber das war schon auch herrlich, aber hatte andere Nachteile und aber auch Vorteile.
Ja, genau, das ist immer, es gibt immer beide Seiten und absolut. Dieses auch Feierabend machen, das ist einfach sowohl als Elternteil als auch als Gründer total schwierig, ne?
Also, was es ja so fast gar nicht gibt, ne? Dieses man hat ja doch dann leider diese Always-on-Mentalität, die man unbedingt aber auch ablegen muss, ne? Weil du natürlich, sonst kämpfen deine Kinder irgendwie immer um die Aufmerksamkeit gegen dein Handy und dein Postfach oder so. Das geht auf gar keinen Fall. Aber das ist glaube ich, so ein Konflikt, den hat man einfach leider in diesem Bereich ein bisschen. Und in Urlauben muss man das, glaube ich, immer ganz besonders respektieren oder
So, also ihr habt euch dann noch für ein drittes Kind entschieden und da ist ja der Abstand wieder so ein sportlicher gewesen.
Ja, genau. Ich glaube, ich verwechsel erstmal. Ich glaube, 22 war es zwischen den ersten beiden und dann 20 beim
zweiten. Sag mal, 22 reicht uns nicht, wir brauchen neue Herausforderungen. Ja, genau. Aber auf jeden Fall bringt das ja wahrscheinlich mit sich, schätze ich jetzt mal, dass deine Frau weiterhin aus dem Job rausblieb.
Ja.
Wie würdest du das beschreiben? Ist das einfach jetzt eure Aufstellung, dass ihr so das klassische Modell fahrt? Oder gibt es da auch so Themen, die mitspielen, dass sie einfach auch gerne wieder zurück würde, mehr Selbstbestimmung leben würde, nicht nur fremdbestimmt von den Kindern zu sein? Da ist es auch gar nicht so. Vielleicht habt ihr auch andere Hilfestellungen oder die Kinder sind, die funktionieren super bei euch.
Unser Modell ist jetzt einfach, alle 2 Jahre Kinder zu kriegen.
Ja, ne, warte.
Nein, Quatsch. Das stimmt. Das hat sich ja auch dann wieder so ein bisschen ergeben. Also dieser kurze Abstand, das kann man ja auch alles nicht so ganz planen und wir hatten aber so ein bisschen den Wunsch nach 3 und das stimmt, das hat natürlich dann alles wieder nochmal genauso wiederholt. Ne? Also es war wieder in dem Zeitraum, wo es vielleicht wäre möglich gewesen, dass sich meine Frau wieder Richtung Jobwiedereinstieg kümmern kann überhaupt. Und das war dann aber wieder quasi nicht gegeben. Und nein, aber wir haben das schon natürlich jetzt vor. Jetzt sind wir gerade dabei. Ich gewöhne gerade unsere großen beiden in der Kita ein. Ja. Die haben wir jetzt endlich wieder. Durch den Umzug hatten wir jetzt 8 Monate lang keine Kita und alle 3 zu Hause. Also es war auch gute Action. Und jetzt kommt der Kleine dann auch zum Herbst hin in die Kita. Und dann ist zum ersten Mal quasi seit 5 Jahren ist dann die Möglichkeit, ne? Normalerweise war jetzt meine Frau wieder schwanger, wenn du so willst, von der Zeit. Und jetzt ist zum ersten Mal die Möglichkeit, dass sie sich da wieder hin orientiert und ist sie auch schon bereits dabei, quasi da sich umzuschauen. Und dann sind wir natürlich total gespannt, weil das kennen wir noch nicht. Ne? Ja. Das ist eine neue Routine, die dann kommt. Und dann ist auch das Thema Vereinbarkeit natürlich nochmal ganz, ganz aktuell. Aktuell ist es ja so, das ist noch das 50er-Jahre-Modell, wenn du so willst. Ja. Ne? Und das wollen wir aber so nicht leben, auf keinen Fall. Das war jetzt für die Kinder, glaube ich, sehr schön und auch rückblickend total gut. Sieht meine Frau auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt über Jahre lang gelitten hat, nicht arbeiten zu können, sondern sie hat sich dann sehr dafür entschieden, jetzt Fulltime-Mutter. Und das ist für diese Jahre, glaube ich, sehr wertvoll. Und es werden die da werden die viel von haben, quasi hinten raus und auch währenddessen. Aber jetzt sozusagen, so, wenn sie dann älter werden, das kennst du ja dann auch gut, das ist ja dann ab einem gewissen Alter, kann man sich, glaube ich, auch guten Gewissens dann wieder so ein bisschen, zumindest Halbzeit oder so, halbtags, um am Job auch wieder bemühen.
In dieser Konstellation interessieren mich besonders zwei Aspekte. Einmal, ob der Druck auf dich, weil du bist ja dann quasi der Alleinfinanzierer der Familie und die Familie wächst stetig an, größer wird und gleichzeitig auch, ob deine Frau, die ja sozusagen in finanzieller Abhängigkeit in dem Moment von dir ist, also ich bin da so getriggert, weil ich gerade mit Mirna Funk sehr lange darüber gesprochen habe und Mirna plädiert sehr stark dafür, dass Frauen sich finanziell unabhängig machen. Ob da so ein bisschen auch so eine Abhängigkeit, also ob die Abhängigkeit in Ordnung ist oder ob es immer auch bei euch so war, okay, das ist jetzt eine Zeit lang und dann werde ich mich auch wieder selbstständig machen oder ich weiß nicht, festangestellt einsteigen und mein eigenes Geld verdienen. Das sind so die beiden Aspekte, die mich da so besonders so Mann-Frau-technisch...
Ja, ist interessant. Also wir haben das nie so in Abhängigkeiten betrachtet, würde ich sagen. Also das glaube ich auch, dass meine Frau das nicht so fühlt, weil wir das nicht, weil ich das so nicht dargestellt hätte oder so, sondern wir haben das, das ist sozusagen unser Geld oder wie auch immer unsere Möglichkeiten, die wir haben und nicht jetzt ich, weil ich es verdiene oder so nach dem Motto. Sie verdient es ja genauso mit, ne? Indem sie zu Hause, wie sie unterstützt ja von zu Hause aus. Und das würde ich nie so in Schubladen stecken. Insofern haben also was du sagtest mit der Verantwortung und dem Druck und so, das ist schon natürlich immer da. Die Familie wächst an. Damit auch die Ausgaben und so weiter, das muss man irgendwie im Auge behalten. Hat man als BWLer vielleicht so ein bisschen so einen kleinen Blick und hast du dann vielleicht noch eine Excel-Sheet mehr dafür, wo du das alles ein bisschen darstellst, und um ein gutes Gefühl zu haben. Das mache ich und hab da keine großen Sorgen oder so. Das ist glaube ich alles, oder weil man auch genug Vertrauen in sich und auch in die Unternehmungen, die man so hat und macht, haben muss, glaube ich. Das gehört auch ein bisschen dazu. Ist ja auch so ein Risikoding ein bisschen, ne? Also sich das auch alles zu trauen, das parallel zu machen. Und meine Frau soll eigentlich jetzt nicht das Gefühl haben, oder wir wollen auch nicht, dass sie jetzt wieder arbeiten muss oder soll aus finanziellen Gründen. Natürlich hilft das und ist irgendwie immer ein Bonus, aber es soll inhaltlich getrieben sein und für ihre berufliche Selbstverwirklichung in gewisser Weise, ne? Und dass es da einen Ausgleich gibt. Ich glaube, das ist dann auch irgendwann nach 5 Jahren, stelle ich es mir jetzt, ich glaube, sie würde das so nicht darstellen, weil sie da sehr gewissenhaft jetzt Mutter ist und war für diese Zeit, aber ich glaube, es ist, wird ihr extrem gut tun und deswegen versuchen wir jetzt alles zu unterstützen, dass sie wieder was inhaltlich noch abwechslungsreicheres tun kann.
Ja.
Und ist selbst auch Journalistin und hat, glaube ich, Lust, da auch wieder einzutauchen in diesen Bereich und das versuchen wir jetzt einfach zu unterstützen. Dann müssen wir halt gucken. Also ich bin da auch sehr gespannt, wie das dann wird von der Zeit. Und das wird ja dann schon nochmal so ein kleines Jonglieren. Ne? Aber da, glaube ich, ist dann wieder meine Flexibilität sehr hilfreich, dass man eben, wir versuchen gar nicht so sehr bei uns in der Firma nach Zeit zu arbeiten oder sozusagen nach Stechuhr gar nicht, sondern eher nach Aufgaben. Und es ist so, wann du das jetzt dann letztlich machst, ist gar nicht so entscheidend. Natürlich gibt es ein paar fixe Meetings so in der Woche, aber wir versuchen das so nach wöchentlichen Zielen, die wir uns alle geben, die wir alle montags einander kommunizieren, darzustellen, dann hat jeder eine Transparenz, das soll in der Woche passieren, das sind meine Fokusthemen sozusagen, aber ob ich die jetzt heute zwischen 9 und 18 Uhr mache oder heute Nacht oder morgen in einem 2-Stunden-Slot sozusagen, das ist jedem quasi frei. Das finde ich schon mal ein sehr gutes und sehr Vereinbarkeitsmodell.
Da würde ich gerne mehr darauf eingehen, weil du hast jetzt gesagt, nachdem du T-Talks oder ihr T-Talks verkauft habt, hattest du, also Kind Nummer 2 kam, es passte ganz gut, du konntest dich so ein bisschen mehr... Also du konntest den Fokus vielleicht in dem Moment mehr auf die Familie legen und hast dich so ungefähr für ein Jahr lang anstellen lassen. Warum?
Ja, es war eine sehr, sehr schöne Phase, weil es war, wir waren raus aus unserem ersten Unternehmen und mein Sohn wurde geboren, es war Herbst oder Spätsommer und dann hatte ich erstmal uns so eine Zeit sowieso Fokus Familie für, das waren glaube ich 3 Monate oder sowas, die wir uns da oder die Zeit genommen haben. Und Michael und ich haben uns aber trotzdem schon parallel hingesetzt und überlegt, was machen wir jetzt?
Ah ja, es sollte weitergehen.
Gründen wir wieder neu? Machst du auch eine Auszeit? Und er war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon wieder in einer Beziehung und das sozusagen war wahrscheinlich auch klar, dass das irgendwie was Ernsteres und Längeres wird und wollte erstmal reisen. Insofern, das passte perfekt für ihn, erstmal jetzt ein halbes Jahr oder sowas zu reisen. Das konnte ich natürlich nicht, diese Flexibilität war nicht mehr da, so jetzt nicht direkt zumindest. Und so war ich so ein bisschen, so haben wir dieses Thema, gründen wir direkt nahtlos weiter, war erstmal vom Tisch, sondern wir haben es erstmal vertagt und so haben wir dann relativ schnell dieses Brainstorming, was wir da einmal kurz angestoßen hatten, wieder gestoppt und gesagt, okay, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen, Michael geht erstmal ein bisschen reisen und ich gucke da mal, was ich mache. Und das, dann hatte sich was ergeben, wieder ein Startup quasi von einem Freund von mir in einem ganz, ganz anderen Bereich, so im Immobilienbereich, also wo ich überhaupt keine Ahnung von hatte, aber ich fand es irgendwie spannend, jetzt mal wo ganz anders einzutauchen. Ja. Plus es passte irgendwie auch vom Gefühl her, okay, dann jetzt habe ich irgendwie gerade zwei Kids und gründen ist jetzt und alleine ist jetzt irgendwie vielleicht auch nicht so richtig die, das hätte ich mir glaube ich nicht zugetraut an dem Zeitpunkt, jetzt wieder ganz alleine was zu starten und ich wollte auch ehrlich gesagt auch Michael jetzt nicht links liegen lassen, sondern dass die Option offen halten, dass wir uns dann vielleicht in einem halben Jahr, Jahr oder so wieder drum kümmern, das weiterzumachen. Und so war das perfekt. Also weil diese Firma, in die ich dann eingestiegen bin, mit Sitz in London eigentlich, aber in Hamburg ein Office aufmachte und den deutschen Markt von dort aus steuern wollte und sollte und brauchte ein Team. Und so war das wie so eine kleine Gründerrolle in einem schon gegründeten Unternehmen, nur halt hier vor Ort. Und das Office war 500 Meter zu Fuß entfernt. Also da passten so alle Dinge zusammen. Dann dachte ich, okay, dann das kann ich jetzt, das mache ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann gucke ich mal, wie das so ist von der Seite. Ich
wollte gerade sagen, man sammelt ja auch Ideen und so für das weitere eigene Leben.
Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, mal so die, das machst du ja als Unternehmer sowieso, dass du in unterschiedlichste Branchen meistens ja auch gehst. Häufig ist es ja so, dass dann die Gründung ganz unterschiedliche Sachen auch sein können. Das ist ja auch der Reiz teilweise. Aber hier war es jetzt wirklich mal so ein ganz auch sehr alter, verstaubter Markt, Immobilien. Es war zwar ein PropTech, sozusagen sehr technologisch getriebenes Startup, aber was ich auch so reizvoll fand, nachdem wir jetzt irgendwie Tee und Lebensmittel, was ja auch so ganz banaler hier ist. Das war schön. Das passte sehr gut rein. Und das war natürlich dann für die Familie auch wieder gut. Mhm. Es war irgendwie, es gab ja Sicherheit, ne? Ja. Ich wusste, wir verdienen Geld und bin inhaltlich ausgelastet, bin aber nur 5 Gehminuten von zu Hause entfernt, konnte auch immer zum Mittagessen zum Beispiel bin ich nach Hause. Ja. Ich habe die Kinder noch aus der Kita in die Kita gebracht, aber teilweise auch dann abgeholt und kurz zu Hause vorbeigebracht, noch Mittag gegessen und wieder zurück ins Büro. Ja. Aber es war eigentlich eine sehr schöne Zeit. So, das war nur klar irgendwie, dass das nicht dauerhaft für mich was ist. Aber für diese Phase, rückblickend total dankbar, war das genau das Richtige.
Und dann war auch klar, okay, wenn Michael wieder bereit ist, dann bin ich es auch. Ich sammle schon mal Ideen oder?
Dieser Ideenaustausch geht witzigerweise, der geht immer weiter. Der geht auch, während wir was fokussiert machen, so ein bisschen weiter. Nicht konkret, aber dadurch machen wir ja auch unseren Podcast so ein bisschen. Ne? Genau. Das ist ja auch so eine Möglichkeit, um Ideen auszutauschen. Ohne Angst, jemand kann einem die wegschnappen, weil er jetzt zuhört oder sowas, sondern das sind alles Dinge, man kann ja nicht alles umsetzen. Und und deswegen, das hatte ich einfach so, Michael hat dann tatsächlich auch nach der Reise umgesetzt, auch keine Gründung direkt, sondern war so ein bisschen eingesetzt als Gründer für eine schon vorgegebene Idee in einem MedTech, war auch so ganz witzige Parallele, aber was ganz anderes, nur im medizinischen Bereich, wo er gesagt hat, probiert er das mal aus, weil ich war ja jetzt auch da schon drin und wollte auch nicht sofort wieder raus. Wir hatten aber auch noch keine konkrete Idee. Also das muss man auch sagen. Wir haben uns erstmal jetzt diese Zeit gegeben. Erst dann da rein und das haben wir dann parallel zueinander sozusagen ein Jahr, ein gutes Jahr, anderthalb Jahre bei mir sogar, gemacht. Und dann zum Herbst 2020 wuchs dann aber diese neue Idee wieder.
Genau. Das finde ich spannend, weil ich kenne ganz viele und ich kenne auch selber diese intrinsische Motivation zu gründen. Und dann schreibe ich mal ein bisschen auf. Am Anfang sind das so richtig willenlose Gedanken, wo man sagt, okay, übermorgen wird es wieder gestrichen. wie lange ist da so der Geduldsfaden, wo man denkt, scheiße, also wir können es jetzt ja auch nicht übers Knie brechen, es muss ja auch wirklich eine gute Idee sein. Also seid ihr da ganz entspannt, weil ihr eben feste Anstellung habt? Mhm. Oder vertraut ihr da auf das Leben, dass es schon irgendwann um die Ecke kommt?
Ja, das ist interessant. Idee. Ja, ich glaube, also an Ideen hat es nie gemangelt. Ja. Und die Listen, die wir da haben und führen, die sind ellenlang. Es ist natürlich auch wahnsinnig viel Quatsch dabei, was man nicht umsetzen sollte. Und man rückblickend auch sagt, wie kam man denn darauf? Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein ganz besonderer Moment. Du weißt, wann du siehst, das ist jetzt was. Da irgendwas entflammt da. Mhm. Und dann merkst du, okay, das müssen wir machen. Und das ist nicht so häufig der Fall. Also du hast viele Ideen, die findest du ganz cool.
Ja.
Die findest auch mal einen Tag cool und ja, recherchierst ganz viel dazu und denkst sogar schon über einen Namen nach oder solche Geschichten. Ne? Dann ist er ja total irrational. Und dann, dann ist er am nächsten Tag wie diese Anfangseuphorie wieder verflogen.
Ja.
Und es gibt aber andere Ideen, die lassen dich einfach nicht mehr los. Und das empfehle ich auch jedem, der irgendwie in die Richtung überlegt zu gründen, wenn es einfach was ist, was dich über Tage, Monate, vielleicht Jahre kribbelt, dann musst du es einfach machen. Dann musst du es ausprobieren, sonst lässt es dich ja nicht los. Und dann ist das auch ein gutes Zeichen dafür, dass du da, dass du den Drive hast, das auch umzusetzen. So war das dann, als wir uns, als wir auf wieder so einem, in Anführungsstrichen, banalen Thema wie diesen Kindersofas quasi da gelandet sind. Aber dann haben wir gesehen, das ist irgendwie so cool in seiner Einfachheit und das, let's try it.
Erklären wir gleich nochmal genauer, was es genau ist, für alle, die es nicht kennen. Aber mich würde noch interessieren, neben diesen emotionalen Faktoren, die man ja rückblickend immer total gut erklären kann.
Ja,
und,
ja.
gibt es da, gerade wenn ihr sagt, wie gesagt, der BWLer und so, Excel-Tabelle, gibt es da auch so andere Faktoren, die ihr so check, wenn es das und das und das trifft, dann muss es gut sein? Also hattet ihr so Faktoren oder Credits, die man so sich vorgibt?
Klar, man wünscht sich natürlich schon immer irgendeine Art von Proof of Concept quasi ne, oder of Product. Und in dem Fall gab es das auch. Also es gab eine Inspiration zu dem Produkt aus den USA und aus Australien.
Ja.
Und das hat uns, vor allem das amerikanische Vorbild quasi, hat uns gezeigt, dass da ein Wahnsinnsmarkt war. Jetzt muss man dazu sagen, dass das auch Corona-bedingt so groß dort wurde, weil es einfach, also alles, glaube ich, was so ein bisschen im Einrichtungsmöbelbereich war, ging ja zu der Zeit, also generell der E-Commerce ist ja explodiert in diesen zwei Jahren, aber auch alles, was Einrichtung besonders betrifft und vor allem auch Kinderbetreuung durch dieses ständige Schließen der Kitas, hat ja so einen Fokus aufs Zuhause gelegt. Man muss jetzt irgendwie die Kinder sinnvoll beschäftigen und kann sie nicht den ganzen Tag irgendwie vor so einen Fernseher setzen.
Ja.
Und alles, was also irgendwie in sinnvolle Spielzeuge und Inneneinrichtungen, die irgendwie noch was mehr als jetzt nur Ästhetik so mitbrachte, also was Funktionales vielleicht noch hatte, was Sinnvolles, Funktionales, das ging einfach ab. Und dieses Spielsofa in dem Sinne brachte das genauso mit. Auch unabhängig von Corona zum Glück. Aber es macht Sinn, dass das in dieser Phase so aufkam. Und in der Zeit haben wir es eben auch entdeckt und waren eh auf der Suche. Also bei uns ist oft kommen ja so Dinge zusammen auch. Ne? Also warum ist eine Idee in einer besonderen Phase dann so, findet man die so gut? Weil man eben auch im besten Fall den eigenen Need sieht. Ne? Und wir waren zu dem Zeitpunkt eben genau gerade dabei, ein Kinderzimmer einzurichten so ein bisschen oder umzugestalten. Und uns fehlte einfach eine Sitzgelegenheit als Eltern im Kinderzimmer und wir wollten jetzt keine Sitzsäcke oder ein großes Sofa reinstellen, was nur Sofa ist und dann am Ende so und so häufig genutzt wird, aber sonst nur rumsteht. Da hat man schon genügende von diesen monofunktionalen Möbeln quasi, wie wir das heute nennen. Auch so ein Tisch oder auch andere Dinge sind einfach nicht so immer in Verwendung. Ne? Und etwas, wo wir als Eltern drauf sitzen können, wo die Kinder drauf sitzen können, wo man vielleicht auch drauf liegen kann, wo man vielleicht auch Höhlen draus bauen kann, wo man drauf toben, hüpfen, all diese Dinge machen kann, das wäre irgendwie nicht schlecht. Und wir waren auf so einem Weg, sowas anzudenken und hatten dann diesen Proof of Concept quasi so ein bisschen gesehen und dann war uns klar, okay, lass uns das weiterentwickeln, lass uns das angucken, mal testen und mal produzieren und an den eigenen Kindern erstmal, natürlich macht man da erstmal den Home-Test. Und schauen, ob da der Funke überspringt. Und,
Das finde ich spannend. Also wenn ihr das dann auch entdeckt, dass es auf dem amerikanischen Markt super funktioniert, in Australien auch, die Amis verschiffen ja safe weltweit. Das hat euch... interessant. Okay. Ja,
in diesem Fall nicht.
Okay, also es hat euch auf jeden Fall auch nicht abgehalten, sondern eher bestärkt.
Nee, hätte uns
darin
auch nicht abgehalten, genau. Das muss man ja auch ein bisschen ablegen, dieses, es macht doch schon jemand, das gibt's doch schon. Das hörst du ja sowieso mit jedem, mit dem du dich über eine Idee unterhältst, ist das immer so meistens der erste Einwand.
Ja.
Ne? Und den muss man sofort abstreifen, weil das ist klar, es gibt alles schon. Ne?
Ja.
Also die wenigsten, natürlich gibt dann Innovationen im Kinderbereich, eine Tonybox oder solche Geschichten, das ist natürlich dann schon einfach wirklich vom Innovationsgrad nochmal was ganz anderes. Und wirklich auch ein gigantisches Produkt. Aber viele, viele Dinge gibt es schon und dann ist es eine Frage der Vermarktung und wie du es aufziehst und was du da für eine Story einhauchst und das sollte einen nie von abbringen, da nochmal auch in Wettbewerb zu gehen.
Ja, okay, spannender Input. Okay, und dann habt ihr beide noch aus der Festanstellung heraus diese Idee weiterentwickelt?
Genau, das war ganz komfortabel, ne? Weil man sozusagen sich einfach ein paar Stunden ausgeschnitten hat noch aus dem Tag oder abends, um das zu verfolgen. Und man kann ja heutzutage so angenehm solche Themen kann man schnell mal testen, ne? Indem man einfach mal so ein Sofa quasi produziert in dem Sinne und auch mal 100 oder sowas für so einen ersten MVP, wie man das so schön nennt, ne? Wo man einfach mal so versucht, Produkt richtig zu testen. Eine Website oder einen Online-Shop hat man auch heutzutage schnell aufgebaut. Das ist alles auch tatsächlich verglichen mit der ersten Gründung sehr viel einfacher heutzutage nochmal. Ne? Also die Software, die du hast als E-Commercer heutzutage, du kannst ja binnen Stunden, wenn du so willst, so ein Thema testen. Ne? Du musst es ja eigentlich noch nicht mal haben. Du kannst ja auch einfach mal verkaufen, irgendwas, was du gar nicht hast, und dann die Dinger wieder canceln und sagen, okay, was haben Leute gekauft? Was hätten Leute gekauft? Und so kriegst du so ein bisschen dein Nachfragebeweis. In dem Fall haben wir das dann einfach mal gesagt, komm, wir probieren das aus. Wir produzieren mal 100 Stück davon und lassen uns die shippen. Das konnten wir alles wunderbar ja parallel machen. Haben nochmal eine Firma wieder gegründet. Das ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Das ist erstmal einfach so da, dass die Infrastruktur da ist für sowas. Und dann im Frühjahr 2021 waren wir dann live mit dem Thema, aber ganz parallel zu der Anstellung. Okay. Genau.
Das ist interessant, weil natürlich, wenn man aus dem Studium heraus all diese Erfahrungen das erste Mal macht, dann ist das für dich, du schüttelst eine zweite Firma aus dem Ärmel. Ne? Also für andere, die dann so ein bisschen schon mit mehr Gepäck, sag ich mal, starten, ist der Antritt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als jetzt für euch.
Zumindest in dem Sektor, ne? Also E-Commerce und Produkte, die jetzt nicht so einen hohen technischen Anforderungen oder sowas haben. Ne? Also das ist ja jetzt hier, wir reden von Schaumstoff und Bezügen und ein bisschen Reißverschlüsse und so weiter.
Trotzdem müsstet ihr ein bisschen was vorfinanzieren. Ne? Also ein bisschen reinschippen muss man natürlich.
Ja, das stimmt.
Aber übersichtlich schätze ich jetzt mal auch. Also
ja, das war übersichtlich und das war zum Glück, da waren wir jetzt ja in der Lage zu. Das hätten wir als Studenten nicht gekonnt und dann hätte man wieder Investoren gebraucht. Ja. Und so konnten wir tatsächlich sowas, das war ganz schön, zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal, wir können uns das leisten, da mal so ein Thema anzuschieben und gucken, wenn das gut läuft, dann suchen wir uns wieder Finanzierung, um das größer zu machen.
Das heißt, also um es nochmal bildlich zu machen, für alle, die es nicht vor Augen haben. Also erstmal, wie heißt es denn?
Funzy heißt es.
Okay, für alle, jetzt haben wir es einmal genannt. ich habe es direkt vor Augen. Mittlerweile gibt es ja auch eine größere Auswahl an Designs, zeige ich jetzt mal ganz platt. Ihr fangt an mit den Schaumstoffelementen, die verschiedene Maße haben und Formen haben und die man, wie du gerade schon gesagt hast, so stellen kann, dass es eine Art Sofa ergibt. Man kann es aber auch komplett ausbauen. Also meine Tochter ist jetzt gerade 3 geworden und Höhle bauen ist the one and only. Und dafür ist es einfach ideal.
Wie früher auch schon.
Ja, es ändert sich nicht. Aber das ist ja nicht nur Schaumstoff, sondern es wird auch, ist auch ummantelt mit einem waschbaren Bezug.
Genau. Also es sind letztlich ganz einfach beschrieben, sind es 2 Klappmatratzen. Die sind unterschiedlich hoch oder dick und 2 Dreieckskissen. Die den als Rückenlehnen quasi sind auch rutschfest, kann man sich gut gegenlehnen als Eltern und als Kinder sowieso. Und mit diesen Elementen kannst du, genau, das ist klassisch hingestellt, erstmal ein Sofa, 1,68 breit, 84 cm tief, also auch eine ganz kompakte Größe, so kriegt man, sollte man ins Zimmer kriegen. Und dann kann man eben ganz leicht durch dieses, die Kinder können das ganz einfach machen, es hat so Handles quasi an den Klappmatratzen, kann man dann eben das hochstellen und aufstellen und sich Höhlen genau bauen und mit den Dreieckskissen das fixieren. Und genau, wir haben es in über 10 verschiedenen Farben und genau, es ist ein Velour-Bezug. Es ist schön weich und eben rutschfest und leicht abwaschbar. Die kann man eben über die Reißverschlüsse einfach abziehen, in die Waschmaschine packen, wenn man das möchte. Und aber auch insgesamt auch fleckenresistent eigentlich, wenn da jetzt mal was drauf kommt, kann man da ganz gut gegen anarbeiten. Und das.
So, die Frauen hinter euch, du hast ja eben schon angesprochen, deine Frau hat dich in deiner Phase kennengelernt, die wusste schon gleich, woran sie ist, so ungefähr.
Ja.
wie haben die darauf reagiert? Haben die gesagt, ja, es war uns klar, das wird wieder passieren? Oder haben die auch gesagt, die Idee ist ja so simpel, die muss klappen? Oder, oh Gott, die ist viel zu simpel? Also wie war so die direkte Resonanz aus der Umgebung?
Ja, meine Frau ist grundsätzlich relativ kritisch mit so Ideen und auch so. Ja, also nee, in dem Fall hatte ich Glück. Also das, und es gibt auch wirklich, muss man sagen, wenige, die das einfach nicht oder total doof finden. Es ist auch sehr, es ist so schnell verstanden und dann ist auch sehr schnell dieser Aha-Effekt, ach, das kann man auch alles daraus machen. Es ist ja so ein All-in-One-Kindermöbel irgendwie, ne? Weil es auch tatsächlich ja auch als Bett möglich ist. Also du kannst da deine Mittagsschläfe drauf machen, du kannst theoretisch auch ganz drauf schlafen. Es ist Matratzen-Schaumstoff, sehr hochwertiger, der nicht nachgibt sozusagen oder wo du den nicht jetzt platt liegst nach irgendwie 2 Wochen, sondern das ist, du kannst da ergonomisch auch sinnvoll drauf schlafen, wenn du willst, aber eben auch all diese anderen Dinge mit tun und da ist die Überzeugung, war hier sehr leicht bei dem Produkt. Also wenn wir jetzt mit was ganz anderem um die Ecke gekommen wären oder wieder irgendwas im Lebensmittel mit. Das Thema bei den Lebensmitteln ist ja auch so ein bisschen, da ist ja sehr viel mehr, du musst sehr viel mehr Nutzen hauchen. Ne? Also gerade so bei so Functional Food, wie bei unseren Tees. Das ist dann, da war ja auch viel so Storytelling dabei. Ne? Und hier ist aber, musst du jetzt nicht, das muss das Marketing nicht so wahnsinnig übertreiben, in Anführungsstrichen, sondern es ist einfach, guckst dir an und du siehst sofort oder guck dir am besten ein paar kleine Videos an, was die Kinder daraus machen. Die ist total selbsterklärend, sofort muss es nur in den Raum stellen. Ich habe gerade der Kita eins gesponsert und das steht da im Toberaum und es stand keine 2 Minuten, da kamen die und haben da angefangen, Sachen mitzubauen. Ja. Das ist halt einfach wirklich toll zu sehen. Und deswegen, glaube ich, ist die Überzeugungsleistung, war zum Glück privat, genauso wie dann auch auf Investorenseite oder anderswo war, oder auch natürlich beim Kunden letzten Endes, war sehr leicht. Und es ist,
wobei das Interessante beim Kunden ist ja, dass sozusagen der kaufkräftige Kunde die Eltern sind, aber die Kinder ja überzeugt werden müssen sozusagen.
Ja, das stimmt.
Oder deswegen ja eher die Eltern.
Ja, ist nicht dein direkter Kunde.
Genau, ich weiß, dass Kinder natürlich total euphorisch sind mit allen möglichen Dingen, die sie so direkt vor Augen haben, aber das ist ja etwas, was sie nicht. Also das hat ja eher der Erwachsene vor Augen und kauft es dann fürs Kind und das Kind benutzt es intuitiv, oder?
Ja, das stimmt. Dass wir. Ja, aber da nochmal ist quasi der Punkt, dass die Eltern sehr, sehr schnell diesen Switch hinbekommen, was das Kind alles mitmachen kann. Ja. Und das ist, dass, wenn sie das dann auch sehen, also am allerbesten ist natürlich, wenn sie sehen, wie das Kind damit spielt.
Ja.
Wir haben noch keine physischen Präsenz irgendwo, keine Showrooms oder sowas, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dass Eltern das auch dann mal testen können mit den Kindern und dann auch sehen, okay, so hochwertig ist es verarbeitet, so robust ist der Stoff, auch wenn Eltern sich draufsetzen, zum Beispiel, man sinkt da jetzt nicht ein, sondern man hat das, es hält dich gut aus. Du kannst auch ganz normal wieder drauf ausstehen und brauchst jetzt nicht du musst nicht rausgezogen werden oder so. Und das kommt aber, glaube ich, ganz gut in unserem bisherigen Vermarktung oder Marketing drin, wird es sichtbar, dass Eltern ziemlich schnell verstehen, okay, das macht Sinn und du kannst es ja auch einfach testen und zurückschicken, wenn dir nicht gefällt oder aber das kommt zum Glück nie vor. Das ist einfach, wenn die Kinder es mal entdecken und Probe spielen dann zu Hause, dann ist das eigentlich sofort verstanden.
Und was sind so die klassischen Marketingkanäle für euch, um die Eltern zu erreichen? Weil so, ich sag's mal, Anna und Elsa und all diese Sachen, das verbreitet sich ja im Kindergarten automatisch. Du kannst Paw Patrol gar nicht aufhalten.
Ja.
Aber so ein Fansi verbreitet sich wahrscheinlich im Kindergarten ist nicht so, weil es irgendwie einfach keine Figur ist in dem Sinne. Wie geht ihr an die Eltern ran? Also ist es dann Instagram?
Ja, genau. Es sind eigentlich die klassischen so Performance-Marketing-Kanäle, Instagram, Facebook, Pinterest ist natürlich auch ein Thema, weil es da viel um Einrichtungen und so geht. Aber ja, es ist kein klassisches Suchthema, weil es diese Kategorie Spielsofa, wie wir das nennen, so ja gar nicht gibt. Die müssen wir erst schaffen. Das heißt, man googelt da jetzt nicht nach direkt, sondern man muss es irgendwo entdecken und das tut man über diese Kanäle am ehesten. Gleichzeitig aber natürlich ist unter Eltern, das weißt du selbst, sehr viel Flurfunk. Kitas aber können natürlich auch Multiplikatoren sein. Also es haben schon viele hunderte Kitas in Deutschland unser Sofa und das ist immer die Frage, ob das dann auch die Kinder dann auch zu Hause sagen, ich möchte auch so eins. Das weiß ich nicht, ob die Eltern das da sehen. Das ist natürlich cool, wenn das passiert, aber das sind jetzt keine Werbekanäle, so kann man die nicht nutzen, ist auch gut so. Bisher passiert das darüber und vielleicht sind wir auch irgendwann mal physisch um im Handel zu sehen.
Okay, also die Frauen dahinter kritisch, aber
in a
good way überzeugt und von der Tatsache, dass wieder gegründet wird auch?
Ja, auch tatsächlich. Also zumindest nicht hemmend oder bremsend in dem Sinne, sondern da auch das notwendige Vertrauen dann entgegengebracht, dass das irgendwie okay ist, was ja wirklich sehr parallel dann zum dritten Kind passierte, was dann im Juni 21 kam, genau, und das stimmt, das hätte auch anders ausgehen können, aber da hat sie sich vielleicht durch, was du vorhin auch sagtest, sie wusste, in was sie sich da reinkauft damals und oder einlässt vielmehr das notwendige Vertrauen war dann da, dass das irgendwie okay ist, das mal auszuprobieren und es ist ja am Ende auch jetzt nicht, man findet relativ schnell raus, klappt es oder klappt es nicht und gibt sich da vielleicht mal so ein halbes Jahr oder so und das, und wenn das jetzt gar nicht irgendwie funktioniert hätte und sie da vielleicht dann Sorge entwickelt hätte, hätte ich dann auch vielleicht gesagt, dann müssen wir nochmal zurückrudern und nochmal was Neues finden oder so ist das. Aber ich glaube, da kennt sie mich ganz gut als Typ und hat auch Vertrauen in mich und genau, unterstützt das dann.
Und für dich und Michael, was ist so der Unterschied von der ersten, ich sage jetzt mal, vogelfreien Gründung zur zweiten, wo man nicht nur auch Familie jetzt im Hintergrund hat, sondern auch einfach Learnings hat? Also Idee, Umsetzung, ja, das eine, aber auch so Unternehmensaufbau. Was für Parameter stellen wir uns? Wie gehen wir mit Elternzeit in Zukunft um und auch für unsere Mitarbeiter, Urlaubstage? Ja. Wie teilen wir uns auf? Also gibt es da so Learnings, wo ihr gesagt habt, jetzt wissen wir einmal, wie ein Unternehmen läuft. Mhm. Wir wissen ein zweites Mal als Angestellter, wie ein Unternehmen läuft. Mhm. Das und das setzen wir auf jeden Fall anders um als noch vor 10 Jahren.
Ja. Also einmal hatten wir jetzt eine ganz andere Ausgangslage. Ich war jetzt ein dreifacher Papa. Michael hatte sein erstes unterwegs.
Ja.
Und wir waren nicht mehr an einem Ort. Wir waren jetzt voll remote, ja. Was auch geht, aber war auch nochmal eine Herausforderung. Und genau, und hatten uns aber auch gesagt, wir wollen das langsam und sehr schlank und sehr flexibel quasi managen diesmal. Ja. Also was wir damals bei TeeDox ja, was ich von meinte, etwas übertrieben haben, war dieses Anstellen von Leuten und sehr schnell vom Team wachsen und so. Das sind alles so Dinge, da fallen wir jetzt nicht mehr drauf rein, auf diese, so ein Unternehmen ist nicht besonders toll, weil es viele Mitarbeiter hatte, ne? Was damals so ein bisschen vielleicht der Hintergrund da war. Und wir wollten jetzt erstmal gucken, funktioniert das? Nur wir beide, dann schauen wir mal weiter. Wir haben uns schon darum bemüht, dass wir da auch ein bisschen Speed drauf kriegen, in dem Sinne, dass wir auch dann Investoren noch reinholen, wieder Angels quasi aus dem Bereich, die sich die E-Commerce-Erfahrung haben, die man nennt das ja D2C, Direct-to-Consumer Produkte quasi, die da Erfahrung haben und dass wir uns auch ein bisschen absichern, klar, und das nicht ewig eigenfinanzieren. Und genau, und so haben wir dann da das schon mal abgesichert und ja, und sonst wollten wir eigentlich das sehr flexibel und vereinbar mit dem, was jetzt auch familiär schon aufgebaut wurde, machen. Und das ging gut. Wir haben jetzt bis heute auch nur knapp 5 Mitarbeiter und sind da ganz froh auch drüber, dass das ein kleines Team ist. Die sind tatsächlich auch alle verteilt. Es war ein Großteil in Berlin, aber es gibt auch eine, die ist in Österreich. Ja, wir versuchen da sowas vorzuleben, dass es eben, auch die hat 2 Kinder im Übrigen und muss auch immer mal wieder raus und braucht da Flexibilität zeitlich und das ist eben natürlich was wir jetzt wunderbar nachvollziehen können.
Ja.
Wie ich vorhin meinte, wir versuchen das irgendwie nach Aufgaben zu organisieren und nicht so stark nach Zeit. Das ist, glaube ich, schon mal was auch einem Mitarbeiter extrem viel Ruhe gibt. Wenn es nicht dieses, also klar, du musst, es kommt immer auf die Stelle auch an, wenn du jetzt im Support arbeitest beispielsweise, der muss natürlich erreichbar sein zwischen einer gewissen Uhrzeit. Aber in anderen Jobs oder anderen Aufgaben ist das teilweise völlig irrelevant. Ne? Und dann kannst du da auch wunderbar dich um die Familie noch mitkümmern und solange das irgendwie alles dann auch erledigt wird und da haben wir aber bisher super Erfahrungen mitgemacht und fühlen uns da irgendwie ganz, ganz wohl mit der Aufteilung.
Hast du dann ein Büro angemietet oder arbeitest du von zu Hause aus oder wie bist du?
Beides, ich bin hier im WeWork quasi in Hamburg. Das ist eigentlich perfekt. So kann ich mal raus und mag auch tatsächlich diese Arbeitsstrecke und dass man mal so ein bisschen den Kopf frei kriegt. So ein Arbeitsweg kann auch irgendwie was ganz Meditatives haben und sortiert so ein bisschen die Gedanken. Ich bin auch zunehmend mehr zu Hause im Homeoffice. Habe da zum Glück ein kleines Zimmer. Leider nicht abschließbar. Das muss ich noch irgendwie lösen. Das war jetzt aber natürlich auch durch die Zeit, wo alle Kinder zu Hause waren. Jetzt kommt ja die Kita wieder, aber wo sie alle zu Hause waren, war das fast nicht möglich, ne? Weil du kriegst das ja nicht so ganz vermittelt, dass man jetzt einfach nicht die ganze Zeit stören soll. Ich will die auch nicht, dir das Gefühl geben, sie können jetzt nicht zu mir kommen, sondern sie sollen dann immer kommen, aber es ist irgendwie, ja, du kriegst dann da nicht so einen richtigen Flow rein. Ne? Und so bin ich lieber ein paar Stunden sehr konzentriert im Coworking-Space quasi und fahre dann fix wieder nach Hause, als dass ich dann zu Hause immer mit Unterbrechungen dann doch nicht so viel hinbekomme.
Ja, ja.
Insofern, ich mag diesen Mix eigentlich ganz gerne.
Die Kids sind jetzt 1, 3, 5, ne?
Mhm.
Und was würdest du sagen, ist so die das beste Alter, oder wird es leichter mit zunehmendem Alter, das Ganze unter einen Hut zu bekommen, oder gibt es so Phasen, die einfacher und schwerer sind bisher?
Ja, wird es leichter. Also ich kenne ja jetzt nur dieses Setting. Also ich, wenn sie alle zu Hause sind, ist es definitiv natürlich eine besondere Herausforderung. Jetzt auch für meine Frau natürlich gewesen, die jetzt da so eine Kita zu Hause quasi hatte. Kita. Ja, wirklich. Das ist schon krass gewesen. Und da hat man dann auch nochmal ein bisschen größeres schlechtes Gewissen, wenn man dann irgendwie weg ist. Wird jetzt, glaube ich, hoffentlich besser, dass man irgendwie weiß, es gibt diese Vormittage wieder, wo sie gut betreut sind und wo man mal durchatmen kann und wo ich auch guten Gewissens im Büro dann sein kann. Ob das leichter wird, oder leichter jetzt. Natürlich die 3- und 5-Jährigen, die sind natürlich schon, da ist das Gröbste ja ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob es das Gröbste ist, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sind ja schon kleine Menschen, so mit denen man richtig reden kann, die verstehen, dass sie jetzt gerade vielleicht nicht stören sollen oder das, was ich mache auch und dass ich arbeiten muss oder möchte und so weiter. Und das ist schon ein bisschen einfacher als mit einem Säugling jetzt dann nochmal. Ne? Aber die Fülle sozusagen, die 3 als Paket, ist schon eine Handvoll.
Das ist interessant, weil für das Produkt ist es ja wahrscheinlich total wertvoll, dass du dreifacher Papa bist, also auch für das Storytelling und für das Image dahinter. Mhm. Kleines Gedankenexperiment, worauf ja auch viele immer rumreiten, aber ich glaube, es ist auch was dran. Wenn du jetzt die Mutter zu dem Ganzen wärst und eine Dreifache und wärst die Gründerin von Fanzi, hättest du wahrscheinlich ein paar andere Fragen gegenüber. Also damit schließe ich den Klimax zu dem Buch, was ich am Anfang erwähnt habe. Mhm. So könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie oft du Interviews geben musst, in dieser Situation bist oder auch einfach in einem Gespräch auf irgendwelchen Treffen oder Business-Meetings. Ja. Glaubst du auch, dass das ein bisschen anders bewertet wird? Dass du als Vater, der dreifache Vater, Gründer bist, als wenn du jetzt die Mutter wärst?
Ja, bestimmt. Ich kann es nicht so ganz sagen. Wir hoffen so ein bisschen, dass es auch, dass so Väter machen ein Kinderprodukt und das ist ja irgendwie auch irgendwie eine schöne Geschichte. Wir machen jetzt wenig Interviews, ehrlich gesagt. Haben jetzt die PR-Maschinerie noch nicht so richtig angeschoben. Ja. Könnte man vielleicht noch ein bisschen stärker machen. Es wäre sicherlich aber auch eine sehr gute Geschichte, wenn das eine dreifach Mutter gegründet hätte.
Aber es gibt ja auch andere Konstellationen, wo man einfach sich vorstellt und sagt, wer bist du, was machst du? Und dann wirst du da häufiger gefragt, ob du auch Vater bist und deswegen auf dieses Produkt kamst oder ob oder wo deine Kinder sind, wie die organisiert sind?
Das ist das schwingt schon mit, ob wir das gemacht haben, weil wir Kinder haben, das schon, oder beziehungsweise es gibt ja auch diesen Link, dass wir in diesem ständigen Ideenaustausch den Fokus stärker auf jetzt Kinderprodukte gelegt haben und jetzt auch eigentlich ehrlich gesagt nicht bei dem Sofa ja aufhören wollen, sondern schon auch eine Kindermöbelmarke im erweiterten Sinne uns vorstellen. Und gerne in dieser Branche jetzt auch sind, weil wir natürlich einen ganz anderen Bezug zu haben. Das finde ich schon sehr cool und das wird natürlich gefragt und ist auch so. Ne? Das war jetzt bei Tee zum Beispiel, hatten wir diesen Bezug an sich gar nicht so sehr. Ne? Klar, waren auch irgendwie Teetrinker, Michael sogar noch ein bisschen stärker, war in Asien länger, hat das irgendwie so mitgebracht, diese Passion dafür. Ich musste das erst so ein bisschen für mich lernen. Aber hier ist jetzt auch wirklich einfach, ich habe es jeden Tag in Verwendung, ich sitze da immer drauf, es steht in jedem Zimmer sozusagen und das finde ich erstmal total toll, dass wir jetzt was machen, wo wir auch so richtig das Produkt leben jeden Tag.
Wenn deine Frau, auch noch so ein Gedankenexperiment, aber wenn deine Frau auch die Gründermotivation für sich selber hätte, wäre das überhaupt machbar mit 3 Kindern? Oder?
Gute Frage. Ich will mir fast gar nicht vorstellen, weil das wäre schon ganz schön, das wäre vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ja. Das hilft, glaube ich, wie gesagt, wir kennen es ja noch gar nicht, diesen Rhythmus. Ich bin dann sehr gespannt, aber ich glaube, das hilft schon, wenn wir da eine konstantere Arbeitsaufteilung haben, neben diesem doch ziemlich trubeligen Unternehmertum. Aber es gibt's auch, ne? Also würde ich mich gerne mal austauschen mit Paaren, die das beide tun. Ich würde auch um Gottes Willen nicht im Weg stehen, sollte da eine Motivation da sein. Aber ich glaube, das wäre schon nochmal eine andere Kiste. Aber bräuchte man wahrscheinlich noch mehr Unterstützungssysteme dann dahinter, um das möglich zu machen, ne? Ja. Aber ich glaube, geht alles.
Also ich finde, es kommt ganz schön durch, dass ihr das jetzt nicht, man hat nicht den Eindruck, obwohl deine Frau jetzt nicht vor mir sitzt, den Eindruck, dass sie da quasi jetzt in eine Rolle gedrängt wurde, die sie nicht sein will. Also es war irgendwie auch gefühlt immer eine gemeinsame Entscheidung, dass ihr euch so aufteilt. Ja. Und auch so ein bisschen hinsichtlich, das ist jetzt eine Zeit lang so und ja, es ist jetzt gerade das klassische Rollenmodell. Für uns ist es aber völlig fein und danach geht es wieder weiter. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie so der Wiedereinstieg ist nach einer längeren Zeit. Das kommt natürlich auch sehr auf den Beruf an. Manche sind ja
Ja, total.
Das ist deutlich schwieriger als bei anderen. Aber ich finde es auch schön, dass ihr wirklich vermittelt oder du jetzt vermittelt hast, dass sie einen Teil dazu beiträgt, natürlich auch, dass du das so umsetzen kannst, weil sie eben die Care-Arbeit einfach übernimmt.
Absolut, das ist eine totale Teamarbeit, alles zusammen. Ja. Ne? Also sie beruflich, wie ich, Haushalt und so weiter, dass wir sind da ja, also ich komme jetzt auch nicht um 9 nach Hause und lege mich ins Bett, sondern wir machen schon auch sehr viel, was den Haushalt und die Kinder betrifft, ist sehr gut aufgeteilt, würde ich sagen. Wie gesagt, also mache jetzt auch die Eingewöhnung in der Kita oder bin dann auch relativ früh zu Hause, mache den Abendprogramm mit und stehe morgens mit den Kindern auf und solche Geschichten. Also wir versuchen da schon sehr viel zu mixen, was jetzt nicht das rein berufliche und dann die Nachmittagsbetreuung, bei der ich jetzt nicht da sein kann, zumindest nicht die ganze Zeit. Und das stimmt, das ist, glaube ich, alles in allem ein großes Team, ja. Teamding.
Das ist immer spannend, das ist einfach am Ende des Tages doch das Team denken braucht irgendwo, damit es funktioniert. Also ich will auch nicht ausschließen, dass man das als alleinerziehender Elternteil auch schaffen kann, aber es ist natürlich immer was anderes, wenn man da noch ein bisschen Support hat für beide Seiten.
Und wenn du dir halt in diesen kurzen Abständen Kinder zutraust und das auch dann so klappt, das ist ja auch ein großes Glück, dann ist tatsächlich diese Aufteilung, wie wir sie jetzt gerade leben, glaube ich, fast nicht anders möglich. Ja. Oder eben nur dann zum Leid etwas der Kinder, weil sie wahrscheinlich dann weniger Eltern haben in dem Zeitpunkt. Also meine Frau hätte ja schon irgendwie arbeiten können, aber es wäre ein ziemlicher Hals- und Beinbruch gewesen, stelle ich mir vor. Und es wäre auch, die Kinder hätten einfach uns weniger gehabt. Man hätte dann irgendwie eine Ganztagsbetreuung oder irgendwie Nannys, Au-pairs oder was auch immer sich überlegen müssen. Aber das ist irgendwie dann auch schade. Und in diesen, genau, wie du sagtest, lieber so eine Phase definieren, in der man alles weiß, es ist jetzt einfach ein krasser Ritt so für 5 Jahre und es ist ja auch sehr, sehr anstrengend in Teilen. Aber das kann man sich, das ist auch so eine Art Beruhigung, die wir uns dann immer wieder einhauchen versuchen, dass man halt sagt, es ist jetzt einfach gerade diese Phase, weil wir sind jetzt wahrscheinlich in der anstrengendsten Startphase überhaupt und aber es wird besser, das sehen wir an den älteren Kindern, es wird dann noch einfacher und das Schlafen wird besser und so. Und wenn ich mir angucke, wie jetzt die 3- und 5-Jährigen, wie toll die schlafen, das sind wie Steine, ne? Das ist schon einfach toll. Diese Perspektive hilft ja auch ein bisschen, ne? Wenn man das einmal so durchge...
Und auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, wenn das Unternehmen, was der Mann da aufbaut oder der andere, der Partner aufbaut, auch so viel abwirft, dass man da problemlos von leben kann in so einer großen Familie.
Ja, klar, das hilft natürlich auch und das, klar, natürlich, das wäre vielleicht was anderes, wenn das dann, das kenne ich auch jetzt nicht zum Glück, wie das dann ist, wenn man sich dann vielleicht auch zurückrudern müsste oder sagen muss, das funktioniert so nicht. Ne? Also das nimmt man zwar mit in Kauf, dass das passieren kann, das ist ja auch dauerhaft der Zustand, ne? Es ist ja nie gesagt, man ist ja nicht durch oder so, nur weil es jetzt irgendwie ganz gut angenommen wurde und wir machen das jetzt seit einem Jahr. Das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen. Es kann noch sehr gut scheitern quasi. Das ist ja immer so ein bisschen was mitschwingt in jeder Unternehmung. Aber für den Moment funktioniert das und wir haben das gemeinsame Vertrauen in das Produkt, in die Unternehmung und das ist erstmal hilfreich. Klar, das könnte auch anders aussehen, das stimmt.
Konzentriert ihr euch jetzt mittelfristig auf dieses eine Produkt, oder, also aus den verschiedenen Elementen, oder habt ihr auch die Ambition, das Ganze, die Produktpalette zu erweitern?
Mhm. Ja, genau, letzteres. Also wir werden auch noch weitere Produkte, die in diesen ganzen Bereich kreatives Spielen und Bewegung im Kinderzimmer und Spielspaß im Kinderzimmer vielleicht als große Überschrift so ein bisschen reinpassen und werden da auch schon zum Weihnachtsgeschäft was Neues haben, man mit Spannung erwarten darf.
Okay. Sag dann nochmal ganz kurz, wie man euch genau findet, weil man, wenn man es noch nicht kennt, wie man sich das einfach mal bildlich vor Augen führen kann. Also Adressen.
Ja, am einfachsten ist quasi unsere Domain myfunzy.com oder sonst über Instagram ist meistens das Handle quasi myfunzy. Ja. Es kommt von Fun and Cozy, das ist so das Wortspiel dahinter und das sind so die beiden Adressen. Bei Instagram findet man sehr viel Inspiration oder einfach Eindrücke, wie das so, wie die Farben aussehen, wie die Figuren aussehen, die man daraus bauen kann. Ja. Wir haben auch ein kleines Kinderbuch geschrieben, was mit jeder Lieferung mitkommt. Da können die Eltern den Kindern das vorlesen oder die Kinder können es auch selber lesen natürlich, aber es gibt viele Bilder da drin. Ist eine Abenteuerreise von 2 Geschwistern, die mit dem Fun sie eben ganz viel erleben und dann sind die verschiedenen Figuren schon mal so ein bisschen erklärt. Und das kann man auch online sich kostenlos angucken und so schon mal auch schon mal vorlesen. Und wenn man dann vielleicht Lust bekommt aufs Produkt, das dann noch dazu bestellen.
Sehr schön. Rundes Produkt, runde Idee. Wie sieht es aus mit Kind Nummer 4?
Ja, die Frage kommt tatsächlich seltener, als es noch bei 2 oder 3 war. Ne?
Das ist die lustig. Ist ja eh total übergriffig. Ich
weiß stimmt. Nein, natürlich. Aber ich finde es witzig, wie das dann abnimmt. Ne? Und dann haben dann die Leute so viel Respekt und sagen, okay, das frage ich jetzt gar nicht mehr. Ob noch ein 4. Nein, also es ist tatsächlich... wie das immer so ist, wir planen das nicht und ja, 3 war immer so ein bisschen meine Wunschzahl, weil ich es eine schöne Dynamik einfach finde. Und dann in diesen kurzen Abständen finde ich es tatsächlich ideal, auch wenn es, wie gesagt, in Teilen sehr anstrengend ist. Aber es ist so schön zu sehen, wie schnell die was voneinander haben und wie toll die miteinander spielen. Und bin immer ganz neidisch auf deren Geschwisterschaft. Ich habe selber noch einen älteren Bruder, aber auch alles schön. Aber das ist schon cool. Ich mag das sehr gerne so beobachten, wie die das so leben können. Und mir gefällt tatsächlich auch die Perspektive, jetzt langsam dann zu wissen, okay, das ist dann auch irgendwann so rund und abgeschlossen und vielleicht, aber sag niemals nie, ne? Es ist, wer weiß.
Und wäre es eine Möglichkeit, da auch ein Familienunternehmen draus zu machen, also dass deine Frau vielleicht bei euch mit einsteigt?
Ja, interessante Frage, ja. Klar, warum nicht? Also das, wenn das sinnvoll und ihr auch Spaß machen würde, es einen guten Bereich gäbe, der passt. Also ausschließen würde ich es nicht, nee.
Ja. Ah, spannend. Ich bin interessiert, ob wir nochmal in einiger Zeit dazu sprechen.
Ja, gerne.
Vielleicht auch mit deiner Frau gemeinsam, wie sie das alles so entwickelt hat oder empfunden hat. Ich bedanke mich für heute und bis bald.
Ja, danke dir.
Falls ihr nicht nur die Gründungsgeschichte von Fansi interessant fandet, sondern auch das Produkt an sich mal anschauen wollt, empfehle ich euch, auf www.myfansi.de vorbeizuschauen. Alles auch nochmal in den Shownotes, denn Fansi schreibt man Funzy. Und ein paar weitere Einblicke von Felix hört ihr dann in der nächsten Woche in der Playground-Folge. Bis dahin, eure Nora.